Liebe Geschwister, ich hoffe wirklich, ihr könnt noch. Ich möchte gerne heute Abend da fortfahren, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Es hat mich sehr berührt, dass der Werner gestern Abend über Ehe gesprochen hat. Und in dieser Woche habe ich darüber nachgedacht, worüber soll ich denn hier reden? Und da hat sich mir ein Wort aufs Herz gelegt, was irgendwie sehr gut dazu passte. Und das hat mich sehr gefreut. Und dieses Wort ist das Wort Vater. Ich möchte heute einfach nur über Vater reden, was Vater ist. In der ersten Bedeutung für uns als Familienväter, in der zweiten Bedeutung für uns als geistliche Väter und ich möchte am Ende etwas sagen über Gott als Vater. Und ich möchte zuerst einen Vers lesen aus Johannes Evangelium. Sieben Worte, die über diesem Abend stehen sollen. Aus Johannes 16. Wir haben heute Abend ziemlich viele Bibelstellen. Die Kinder, die müssen ja nicht mitackern. Jeremy ist schon ein bisschen müde, aber jede zweite reicht aufschlagen. Jeremia 16. Johannes 16. Na, der Jeremy ist mir ja auch sehr nahe hier. Johannes 16, Vers 27. Sieben Worte. Die kann sich jedes Kind merken. Und wenn die Kinder sich die sieben Worte merken und ich sie morgen danach frage und sie wissen sie noch, bin ich total zufrieden. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Mich fasziniert das Wort Vater. Und nicht zuletzt durch den Heimgang von Werners Vater bin ich auf den Gedanken gekommen, darüber nachzudenken, was für ein Glück eigentlich in dem Wort Vater steckt. Dann habe ich einen zweiten Grund gehabt, darüber nachzudenken. Und das ist der, dass wir dieses Jahr in der Kinderfreizeit, das kann ich jetzt ja mal verraten, das Thema haben, wer und wie ist eigentlich Gott? Boah, spannend, ja? Gleich mal doppelt so viele Anmeldungen. Und auf die Idee kamen wir, weil wir dachten, die Kinder, die haben ganz seltsame Vorstellungen manchmal von Gott. Und dann haben wir als Betreuer zusammengesessen und haben gesagt, wir müssen den Kindern eigentlich mal sagen, wie Gott ist. Aber da tat sich ein weiteres Problem auf, dass wir uns nämlich tief in die Augen geguckt haben und gesagt, wie ist denn eigentlich Gott? Was sollen wir ihnen denn eigentlich sagen? Und ich möchte heute Abend einfach damit anfangen, dass Gott uns ganz viele Namen von sich gegeben hat, ganz viele Beschreibungen von sich gegeben hat. Aber eine, die geht irgendwie ins Schwarze. Die trifft so genau ins Zentrum. Und zwar ist das die, dass Gott sagt, wenn du wissen willst, wie ich bin, dann sage ich dir, ich bin wie ein Vater. Es kriegt vielleicht mancher von euch einen Schreck und denkt, boah, wenn der wie mein Vater ist, na dann Mahlzeit. Oder du bist begeistert und denkst, ach, wenn mein Vater stirbt, dann habe ich aber noch einen Vater im Himmel. Die Kinder übertragen ja ganz viel auf Gott, was sie an den Eltern erleben. Aber was ich bei Gott genial finde, ist, dass er ein Bild nimmt, was jeder kennt. Es gibt keinen hier im Raum, der nicht einen Vater hat. Ist so, ja? Sonst würden wir ja nicht existieren. Und Gott gebraucht Bilder, die jeder gut verstehen kann, jedes Kind gut verstehen kann. Und ein Bild davon ist, dass er sagt, ich bin wie ein Vater. Und wir haben ja heute darüber nachgedacht, auch die Frage von Rainer, die wird uns sicherlich noch begleiten, wie schaffe ich das denn, dass ich heiliger lebe, dass ich nicht immer wieder auf der Bananenschale der Sünde ausrutsche. Wie kriege ich das denn hin? Und die Antwort ist, ich muss näher zu Gott kommen. Ja, wie komme ich denn näher zu Gott? Ja, indem ich Gott kennenlerne. Ja, wer ist denn Gott? Gott ist wie ein Vater. Und als der Herr Jesus das gesagt hat in Johannes 16, denn der Vater selbst hat euch lieb. Also das finde ich so gewaltig, dass Gott im Neuen Testament sich offenbart und er sagt, wenn du wissen willst, wie ich bin wie ein Vater. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das sehr vielen Jugendlichen und Kindern Freude machen könnte. Ich weiß, dass André total stolz auf seinen Vater ist, weil er so viel kann. Und manchmal sich vielleicht auch ärgert oder was auch immer. Aber jeder kann mit dem Begriff eines Vaters irgendetwas anfangen. Anfangen möchte ich gerne mit uns als irdische Väter. Gestern haben wir darüber nachgedacht, was Ehe ist, was das für eine tolle Idee ist von Gott, dass er einen Mann schafft, eine Frau schafft, bringt die zusammen, sie sind ein Fleisch. Und dann kann es passieren, dass Kinder geboren werden und dass aus einer Ehe eine Familie wird. Und dann will Gott, dass es Väter gibt. Und ich möchte jetzt mit euch einige Stellen lesen, wo wir lernen, was Gott eigentlich von den Vätern erwartet und wie Väter auf der Erde sein sollen. Die erste Stelle steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Ich hoffe, dass jetzt die Frauen nicht traurig sind, aber sie können ja auch die Stellen mit aufschreiben und sie ihren Männern jeden zweiten Abend vorlesen. 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Gleich wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, dass ihr wandeln sollt würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Wir werden jetzt 5 oder 6 Stellen lesen aus dem Neuen Testament, wo Gott beschreibt, was Väter machen dürfen. Hier steht etwas davon, dass Väter ihre eigenen Kinder ermahnen und trösten und bezeugen. Das sind 3 Grundaufgaben, die wir haben. Und der Abend soll eigentlich nur dazu dienen, dass wir als Väter oder als zukünftige Väter ermutigt werden und motiviert werden und das sehr ernst nehmen, was Gott eigentlich mit den Vätern machen will. Das erste ist, dass sie ihre Kinder ermahnen. Ermahnen bedeutet in der Bibel motivieren eigentlich. Ermuntern, auch zurechtweisen, aber ihnen eine Motivation zu geben. Das sollen sie mit ihren eigenen Kindern tun. Das zweite ist, dass sie trösten sollen. Das dritte ist, dass sie bezeugen sollen. Ich finde das großartig, dass Gott uns solche Aufgaben überträgt. Und ich möchte einfach dafür plädieren, dass wir Vatersein wieder sehr ernst nehmen. Wir haben jetzt die Tage oft gebetet und auch zum Ausdruck gebracht, dass wir in den Familien Probleme haben. Und wir kommen nicht umhin festzustellen, dass wenn Gott eine Familie anschaut, dass wir als Väter verantwortlich sind für unsere Familien. Gott kommt zu Adam und er sagt zu Adam, ich möchte gern von dir wissen, was los ist. Und dann verdrängt Adam seine Verantwortung und sagt, das ist die Frau, die du mir gegeben hast. Die Frau sagt dann die Schlange und die Schlange, die hat dann keinen mehr gefunden. So wurde die Schuld immer weiter fortgeschoben. Aber das möchte ich nochmal mit allem Nachdruck sagen, dass Gott, wenn er zu Besuch kommen würde, und vielleicht kommt er öfter, als wir denken, dass er dann nicht in die Küche geht oder ins Kinderzimmer, sondern er kommt zu uns ins Arbeitszimmer oder ins Wohnzimmer oder wo wir gerade sitzen, im Hobbyraum oder was weiß ich wo. Und er fragt uns, du, was ist eigentlich mit deiner Familie los? Und ich möchte sehr dafür plädieren, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Und das nicht so gequält oder bedrückt oder jetzt habe ich den Job auch noch am Hals, sondern dass wir irgendwie Freude daran haben. Der Apostel Paulus, das werden wir im zweiten Teil sehen, der war ja in diesem Fall ein geistlicher Vater. Und er war ein Vater für eine ganze Gemeinde. Aber er macht hier, und das möchte ich zuerst mal auf die irdischen Väter anwenden, ein geistliches Prinzip klar. Und er sagt, der Vater hat die Aufgabe zu motivieren, zu trösten und zu bezeugen. Und zu bezeugen möchte ich eine zweite Stelle lesen, die mir viel Freude bereitet, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 38. Das ist jetzt die zweite Stelle, Jeremia, die brauchst du nicht mit aufschlagen, aber schön zuhören. Jesaja 38, Vers 19 am Ende. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Das ist ruhig ein Vers, den wir uns über den Rasierspiegel hängen können. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Er redet über Gott. Und er redet darüber, dass Gott treu ist und dass er Gutes erlebt hat mit seinem Gott. Er bezeugt einfach Gott im Leben seiner Kinder. Das verstehe ich unter dem, was Paulus hier schreibt an die Thessalonicher, dass sie bezeugen sollen, dass sie wandeln sollen würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Eine zweite Stelle im Neuen Testament finden wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Vielleicht nicht so auffällig, aber ich finde diesen Vers sehr wichtig für uns Väter. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Die zweite Eigenschaft, die wir haben als Kinder, ist, dass wir unsere Kinder lieben. Diese Aussage ist schon so banal, Silas, du sollst mich nicht auslachen. Die Aussage ist schon so banal, dass wir sie kaum noch zu sagen wagen. Aber in einer Welt, die so lieblos ist und wo Familie neben der Ehe komplett demontiert wird, fast mit staatlicher Anordnung, wird es Zeit, dass wir uns als Christen wieder auf die Basics erinnern, auf das, was grundlegend ist. Und das Grundlegende ist, dass der Vater liebt. Der kann gar nicht anders. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns als Väter wieder auf diese Grundeigenschaft einstellen. Also ihr müsst die 5 Dinger da oben lernen, ihr zukünftigen Väter, und sie auch schon über den Rasierspiegel hängen, falls ihr denn schon einen braucht, damit ihr das dann hinterher wisst. Also ich habe wenig Hoffnung, dass wir heute Trümmer noch heilen können und kleben können. Manche Dinge sind gelaufen. Und da können wir auch wirklich nur drüber weinen. Und deswegen halte ich diesen Vortrag, um Prophylaxe zu machen. Und uns Väter, die wir noch Kinder zu Hause haben, darauf einzustellen, dass wir eine herausfordernde, eine sehr ausfüllende Aufgabe haben, die sehr viel Freude macht, die aber auch sehr viel Arbeit macht. Und wir haben vielleicht die Neigung, dass wir sagen, das ist mir so stressig, an sich bin ich auf Arbeit etwas ruhiger aufgehoben. Ich kann noch eine Überstunde machen und dann, wenn ich nach Hause komme, sind die Kinder im Bett und dann ist der ganze Lärm vorbei. Also wir haben sicherlich viele Ausreden, dass wir uns dieser Arbeit entziehen. Gott möchte das nicht, sondern er malt uns in der Bibel ein Bild von einem Vater, der zuerst ermahnt. Ich fasse mal 1. Thessalonicher 2 zusammen unter motivieren, Ziele aufzeigen, wissen, wo man hingeht. Wir haben das gestern gesehen unter führen. Ich finde das übrigens sehr schön, vielleicht noch als Ergänzung, dass Epheser 5 unter anderem zeigt, das Hauptsein bedeutet, dass man sich hingibt. Das ist an sich eine Kombination, die findest du in der Welt überhaupt nicht. Der Herr sagt, ich bin Haupt und das habe ich dadurch bewiesen, dass ich mich für die Versammlung hingegeben habe. Ja, das wirst du in keiner Zeitung lesen, dass also eine Autorität sich hingibt. Nur mal als Fußnote noch zu gestern. Die zweite Stelle ist, dass ein Vater liebt. Eine dritte Stelle in Epheser 6, Vers 2, die ist allgemein bekannt, trotzdem wollen wir sie lesen, ist, dass wir unsere Kinder nicht reizen sollen. Epheser 6, Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wie kann man Kinder reizen? Also es gibt sicherlich viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt einmal Sebastian ranlassen, damit er mal ein bisschen erzählt. Ich habe früher immer gedacht, Kinder reizt man durch Ungerechtigkeit, durch überzogene Forderungen. Aber wo ich dann nochmal über den Vers nachgedacht habe, habe ich eigentlich gedacht, dass man Kinder dadurch reizt, dass man sie nicht beachtet. Ist das nicht die größte Strafe, die man ihnen, wie nennt man das, antun kann? Und damit meine ich, zu wenig Zeit. Damit reize ich doch mein Kind. Nicht, dass ich es ständig auf die Füße trete, sondern wenn ich ein Kind einfach ignoriere, es links liegen lasse und auch nicht realisiere, dass mein Kind Aufmerksamkeit wünscht. Und wir wissen ganz genau, dass heute bei uns Zeit ein echtes Opfer ist. Das heißt, jeder Vater sollte wissen, dass er in seinen Tagesplan einplanen muss, neben Zähneputzen und Kämmen, Zeit für die Kinder. Und da ich mich nicht mehr kämmen muss, habe ich noch mehr Zeit für die Kinder. Ich meine, wir brauchen ein festes Budget. Ich habe da wirklich lange Zeit auch diesen Vers als nicht so informativ ausgelegt. Na, ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Das sind so Choleriker, ja, die ständig den Spiegel geputzt haben wollen oder überzogene Forderungen haben. Aber heute leiden doch die Kinder gerade dadurch, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja, wir vergöttern ja unsere Kinder nicht oder pudern sie ständig ein. Nein, wir wollen einfach nur, dass sie Zeit bekommen, Aufmerksamkeit bekommen. Wie wollen wir sie sonst auch motivieren? Und wie wollen wir sie denn lieben? Es hat doch keinen Sinn, wenn ich meiner Frau ständig sage, ich liebe sie, aber ich habe weder Zeit für sie, noch irgendeine Form von Aufmerksamkeit. Und wenn ich meinem Kind immer zu Weihnachten erkläre, ich liebe dich, und kriegt ein fettes Weihnachtsgeschenk, und dann ist wieder ein Jahr lang Ruhe, das ist Unsinn. Deswegen finde ich diesen Vers auch sehr motivierend für uns als Väter. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das finde ich sehr schwierig, wie ich überhaupt Vater sein sehr schwierig finde und sehr herausfordernd. Und trotzdem mutet uns Gott diese Aufgabe zu, jedenfalls vielen von uns im irdischen Bereich. Und wir sollten uns diese Aufgabe stellen. Jetzt kommen noch zwei Punkte. Der vierte ist Hebräer 12, Vers 7. Wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und züchtigen bedeutet hier in der Bibel, so wie ich es zumindest gelesen habe, in dem griechischen Wort nicht verprügeln, sondern es bedeutet ein Kind aufziehen und erziehen. Ein Lexikon sagt, es bezeichnet das Handeln bei der ethischen und geistigen Erziehung eines Kindes, um das bewusste Wollen und Handeln zu beeinflussen. Jeremy, hast du das verstanden? Nee, war zu schwierig. Es bedeutet also, dass ich kindgerecht mit dem Kind umgehe, dass ich ein Ziel habe und dass ich mein Kind versuche, zu diesem Ziel hinzutransportieren. Mit unterschiedlichen Mitteln. Und Gott handelt mit uns als Vater, und ich freue mich jetzt schon auf den letzten Teil des Vortrags, weil ich das so großartig finde, dass Gott sagt, den Job, den ich dir zumute als Vater, den mache ich ja auch. Und ich bin auch Vater. Das finde ich großartig. Also ich weiß nicht, wie du bisher über Gott gedacht hast, nochmal eine Fußnote. Ist Gott für dich was Nebulöses, was Unerreichbares, was du nicht verstehst? Das ist es nicht. Gott ist ein Vater. Und der letzte Vers ist Jakobus 1, Vers 17, wo eine sehr schöne Wesensart zum Ausdruck kommt. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Hier beschreibt Gott sich selbst als Vater in einer Form, dass er gibt, dass er ein Vater des Lichts ist, also er ist transparent. Er schließt nicht sein Arbeitszimmer zu, damit er die Pornos gucken kann und hinterher seinen Kindern verbieten kann, sondern er ist offen. Jederzeit könnt ihr reinkommen. Vater des Lichts. Und dann sagt er, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten von Wechsel. Stell dir vor, deine Kinder besuchen dich nach 10 Jahren wieder. Sie treffen ihren alten Herrn an und der hat sich überhaupt nicht verändert. Jetzt meine ich äußerlich, aber der hat noch genau dieselben Anschauungen. Der ist genau noch so, der ist wie ein Fels in der Brandung. Genauso wie du ihn verlassen hast, so triffst du ihn wieder. Wir leben heute in einer Zeit, nur mal um den Unterschied plastisch zu machen, wo ein Mädchen in Lüchen gesagt hat in der Klasse, irgendeins unserer Kinder ging mit dem in die Klasse, was wünschst du dir zu Weihnachten? Der einfache Wunsch war, ich wünsche mir einen Vater, der ein Vierteljahr bleibt. Und wir dürfen Väter sein, die nicht weggehen. Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Wissen wir, was wir unseren Kindern antun, wenn sie eines Tages nach Hause kommen und Vater oder Mutter sind weg, Schnauze voll, ausgezogen? Ich bin manchmal so frech, dass ich sage, die, die sich trennen, die tun mir nicht mehr leid. Es ist wirklich ihre Schuld. Aber die Kinder, die tun mir leid. Sie können nichts dafür. Und deswegen die herzliche Bitte, dass wir unsere Beziehungen pflegen. Zu heiraten ist an sich kein Problem. Ja, Falk, das ist eine Sache von einer ordentlichen Feier und dann bist du verheiratet. Aber dass wir uns nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren wiedersehen und ich sehe ein glückliches Ehepaar vor mir, das bedarf einer Pflege. Dafür müssen wir was investieren. Es geht nicht anders. Und wir müssen auch in die Beziehung zu unseren Kindern etwas investieren. Wenn ich über diese fünf Punkte nachdenke, motivieren, lieben, züchtigen, geben, transparent sein, sie nicht reizen, ist das eine Menge Arbeit. Und es ist einfach eine schöne Arbeit. Es ist eine Arbeit in einer Welt, die so dunkel ist. Und wir können hervorragend missionieren, wenn wir in dieser dunklen Welt Familien haben und Häuser haben, wo nach christlichen Prinzipien zusammengelebt wird. Und die Leute werden neidisch. Manchmal sagen sie es, manchmal denken sie es nur. Und ich muss so oft an die 9. Plage denken, wo alles dunkel war und wo nur die Häuser Licht hatten, wo das Lamm war. Und in Offenbarung 21 steht, die Lampe ist das Lamm. Warum nutzen wir unsere Chance nicht, in unseren christlichen Häusern das Licht leuchten zu lassen für eine Menschheit, die nicht mehr weiß, wie sie zusammenleben sollen? Wo das Chaos herrscht. Hinter jeder zweiten Tür in einer Familie in Deutschland lebt die Ehescheidung. Im letzten Jahr wurden 400.000 Ehen geschlossen, 200.000 geschieden. Geh einfach durch ein Neubaugebiet und du weißt, hinter jeder zweiten Tür herrscht der Krieg. Und es ist zum Weinen, weil Gott es anders gedacht hat. Und deswegen möchte ich uns sehr dazu verdonnern und ermutigen, dass wir unsere Verantwortung als Väter wahrnehmen. Es liegt bei uns. Und wir können uns aus der Verantwortung nicht rauswinden. Und wir werden morgen sehen, am Beispiel von Saul, wie er sich auf eine erbärmliche Weise aus seiner Verantwortung wegstiehlt, indem er sagt, ich kann es nicht, ich war es nicht, das Volk war es. Und die haben wieder mal den Agag verschont. Und ich finde es bedrückend. Und vielleicht müssen wir oft mal über ganz banale, normale Sachen wieder reden, auch in der Versammlung, in der Gemeinde, was eigentlich wichtig ist. Und ich wünsche mir Väter, die ihre Verantwortung wirklich wahrnehmen. Gott wird uns im Himmel nicht nach den Bilanzen fragen, unserer Firma. Und dafür auch nicht auf die Schultern klopfen. Er wird uns fragen, wo unsere Familie ist. Und ich möchte dazu einen Vers lesen. Den haben wir zu Hause gelesen vor einigen Wochen und er hat uns echt angesprochen. Und ich möchte dir mal ermutigend sagen, auch für die jungen Leute, wenn ihr euch gerade durch Bibelabschnitte durchquält, wo ihr denkt, das ist pure Geschichte, Zahlen, kann ich nichts mit anfangen. Also, Jeremia, du musst wieder aufpassen. 4. Mose 31 haben wir gelesen. Da geht es um einen Krieg mit Midian. Und das ist so, wie der Kurt Weigel heute sagt, er hat sich gefragt, was will man denn zu 1. Samuel 14 so viel sagen? Und plötzlich kamen wir an einen Vers, der hat uns so motiviert und wachgerüttelt. Und ich hoffe mal, das geht euch auch so. Und zwar war Appell, alle mussten antreten, 4. Mose 31, Vers 48. Und es traten zu Mose die Vorgesetzten über die Tausende des Heeres, die Obersten über 1000 und die Obersten über 100 und sprachen zu Mose. Deine Knechte haben die Summe der Kriegsleute aufgenommen, die unter unserer Hand waren, und es fehlt von uns nicht ein Mann. Liebe Geschwister, wir werden irgendwann Appell haben im Himmel. Und was wäre das toll, Falco, wenn du antreten kannst und Klaus Günschel, wir können Meldung machen. Melde mich gehorsamst zurück. Ich bin mit meiner Familie da. Es fehlt nicht ein Mann. es fehlt keiner. Wäre das nicht grandios, wenn wir alle Kinder mit in den Himmel nehmen können? Wir haben heute über Papua-Neuguinea geredet. Wir haben über viele Missionsgebiete geredet. Und ich bin ganz glücklich, dass es das gibt. Aber ich plädiere auch für eine gute innere Mission, die Familienmission. Wir haben Unmengen von Kindern. Die Terrasse hier oben ist voll. Schön, dass Sie alle da sind. Aber ich wünsche mir, dass Sie noch eine Etage höher kommen. Also nicht zum Christian, sondern ganz nach oben. Dass wir Sie alle mitnehmen. Dass alle Familien, die hier sitzen können, irgendwann mal Meldung machen können, melden uns zurück. Es fehlt nicht einer. Für viele Familien, die hier sind, die noch ganz kleine Kinder haben, vielleicht noch ein weiter Weg. Wir brauchen viel Gnade, ohne Frage. Aber Gott appelliert auch an unsere Verantwortung, das ernst zu nehmen. Und da kann dieser Vers uns auch sehr helfen und sehr motivieren, dass wir ihn nicht vergessen. Es fehlt nicht ein Mann. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Und die Zeit ist schon fast rum. Geistliche Väter. Und dazu wollen wir einen Vers lesen aus 1. Korinther 4, Vers 15. Genauso wie wir dringend gute Väter brauchen in unseren Familien, brauchen wir dringend geistliche Väter. Und Paulus bringt das zum Ausdruck, indem er schreibt, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Es gibt vielleicht manche, die keine Kinder haben. Und ich finde das hervorragend, dass das, was Gott in uns hineinlegt, nämlich Vater zu sein, dass wir das trotzdem ausleben können, indem du geistlicher Vater sein darfst. Und als wir den Onkel Walter zu Grabe getragen haben, da war es kein Zufall, dass plötzlich 400 Leute zu der Beerdigung kommen. Und das waren seine Kinder. Er hatte viele geistliche Kinder. Und ich finde das einfach hervorragend, wenn es solche Menschen gibt, die Vaterqualitäten in den geistlichen Bereich hinübertragen und die dann für andere eine Hilfe sein können. Und da möchte ich uns alle sehr ermutigen, dass wir das ernst nehmen und dass wir geistliche Väter und geistliche Mütter für andere werden. Und ich möchte gerne an einem Beispiel aus dem Alten Testament klar machen, was unter anderem ein Qualitätsmerkmal eines geistlichen Vaters ist. Also ich bin eigentlich so voll von Vatersein, dass an sich das jetzt schwierig wird mit den Bildern, aber ich mache das bis 8:30 Schluss. Aber diese eine Geschichte möchte ich gerne mit euch lesen aus 2. Könige, Kapitel 13. Es gibt wahrscheinlich kein passenderes Beispiel für einen geistlichen Vater im Alten Testament als die Geschichte von Elia und Elisa. In 1. Könige, in 2. Könige 2, da fährt der Elia in den Himmel und dann ruft der Elisa, mein Vater, mein Vater. Er hatte so eine enge Beziehung zu Elia. Und als der gestorben ist, hat er einen Verlust erlitten und er hat ganz laut gerufen, mein Vater. Für die Jüngeren hier, Schriftgelehrten Gala da oben, würde ich mal empfehlen, studiert doch mal alle Stellen im Alten Testament, wo steht, mein Vater. Erste Stelle ist 1. Mose 22, wo Isaak und Abraham zusammenlaufen. Da sagt der Isaak zu Abraham, mein Vater. Und das geht so weiter. Und es gibt ganz interessante und wichtige Stellen, wo immer wieder der Ausdruck vorkommt, mein Vater. Und hier steht es zweimal. Der Elisa ruft ganz laut, mein Vater, mein Vater. Da waren zwei zusammen, die hatten eine geistliche Partnerschaft. Ja, Vater und Sohn. Und das Tolle ist, also ich finde Elisa absolut unterbelichtet in unseren Gedanken und Vorträgen. Das Tolle ist, dass der Elisa daraus lernt. Er nimmt dann diesen Mantel von Elia, er lebt sein Leben. Elia tut 7 Wunder, der Elisa tut 14 Wunder. Und das Geniale ist, dass der Elisa das letzte Wunder tut, als er schon tot ist. Das muss man erstmal nachmachen. Aber das Was davor kommt in 2. Könige 13, das finde ich für mich der Inbegriff einer Qualität eines geistlichen Vaters. Nämlich, da passiert Folgendes. Wir wollen das mal kurz lesen. 2. Könige 13, Vers 15 oder Vers 14. Elisa erkrankt an seiner Krankheit, an der er starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Angesicht und sprach, man höre und staune, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Da sprach Elisa zu ihm, hole Bogen und Pfeile, und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sprach zu dem König von Israel, leg deine Hand auf den Bogen. Da legte er seine Hand darauf, und Elisa tat seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach, öffne das Fenster gegen Morgen, und er öffnete es. Und Elisa sprach, schieße, und er schoss. Elisa hat in seinem Leben dieselben Qualitäten aufgezeigt wie Elia. Und als er alt wird und stirbt, kommt ein anderer zu ihm und sagt dieselben Worte. Mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Ist diese Kontinuität im Leben von Elisa nicht genial? Wir finden so viele Personen in der Bibel, wo es ein Auf und ein Ab gibt. Aber bei Elisa finde ich eine Beständigkeit, dass man nichts findet, wo man sagt, Elisa, da warst du völlig daneben. Und am Ende so ein schönes Zeugnis von einem israelischen König. Und dann passiert diese Geschichte, die natürlich Jeremy total cool findet, nämlich eine Geschichte mit Pfeil und Bogen. Der soll einen Pfeil und Bogen holen. Und dann legt der König von Israel seine Hand auf den Bogen. Und dann passiert Folgendes. Wer legt denn seine Hand auf die Hand des Königs, Jeremy? Aufgepasst? Na, ist schon ein bisschen spät. Ja. Okay. Wer legt die Hand auf die Hand des Königs? Robert? Elisa. Genau, Elisa. Der König soll einen Pfeil abschießen. Und der Elisa legt seine Hand darauf. Das ist geistliches Mentoring. Oder wie nennt man das auf gut Deutsch? Geistliche Vaterschaft. Der, den du begleitest, der muss seine Pfeile selbst abschießen. Der muss Entscheidungen treffen. Die muss jeder für sich treffen. Alle jungen Leute müssen alleine heiraten, ja, sollten sie. Sie müssen ihre Entscheidungen selber treffen. Sie müssen einen Beruf wählen, sie müssen einen Standort wählen, sie müssen überlegen, wo sie ihr Geld hinspenden. Das sind alles Entscheidungen, die sie alleine treffen müssen. Und trotzdem kannst du helfen, indem du deine Hände als geistlicher Vater auch mal auf ihre Hände legst. Und die Anwendung daraus ist doch die, dass der eine Entscheidung treffen soll, und hier ist Elisa auch ein Bild von Gott. Du wärst einfach wahnsinnig, wenn du Entscheidungen, einen Pfeil abzuschießen, das passt ja zu dem Bild von Amor, ja, also wenn du heiratest und schießt den Pfeil ab, dann sieh zu, dass die Hände Gottes auf deinen Händen liegen, dass der Pfeil nicht daneben geht. Da ist jetzt wirklich nicht mit zu spaßen, ja. Sonst trägt man ein ganzes Leben lang bitter an seiner falschen Entscheidung. Aber angewandt auf uns als geistliche Väter ist es doch eine hervorragende Aufgabe, dass wir helfen können, wenn jemand kommt, um Rat fragt, dass du einfach sagst, komm, ich lege meine Hände auf deine Hände. Und dann kannst du sagen, und jetzt schieße. Und dann kannst du noch einen zweiten Ratschlag geben, den haben wir gestern schon gehört. Du darfst dem, dessen geistlicher Vater du bist, sagen, bevor du schießt, was sollte man da machen? Wenn du zu Hause im Wohnzimmer Pfeil und Bogen schießt, was machst du vorher? Mamas Bodenvase wegtun, klar. Und was noch? Was? Na, logisch, wer war das? Ganz hinten. Boas. Fenster auf. Mensch, bevor du im Wohnzimmer mit Pfeil und Bogen schießt, Fenster auf, unbedingt. Also ihr lernt heute Abend richtig praktische Sachen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir beten. Daniel hatte offene Fenster nach Jerusalem. Und das ist einfach so eine Sache, die man sich gut merken kann. Bevor ich meinen Pfeil abschieße, aufpassen, dass Gottes Hände auf meinen Händen sind und Fenster aufmachen. Beten. Offene Fenster nach Jerusalem. Und dann kannst du getrost deine Pfeile abschießen. Und eine zweite Stelle aus dem Neuen Testament, die möchte ich gerne noch lesen mit euch zu geistlicher Vaterschaft aus 1. Timotheus 1 und 2. Timotheus 1. Dieses Paradebeispiel sind einfach Paulus und Timotheus. Und Paulus schreibt einen ersten Brief an Timotheus und er nennt Timotheus sein echtes Kind im Glauben. Kapitel 1, Vers 2. Und im zweiten Brief nennt er ihn sein geliebtes Kind. Das ist eine Steigerung. Und so, dass diese Partnerschaft Wachstum hat. Zuerst war es sein echtes Kind im Glauben. Eine Zeit lang später schreibt er den zweiten Brief und dann nennt er ihn sein geliebtes Kind. Und wenn man den zweiten Timotheusbrief zu Ende liest, dann merkt man, dass Paulus ein echter Vater war. Immer wieder sagt er, o Timotheus. Oder wenn man dann liest am Ende von 2. Timotheus 4, Mensch, Timotheus, nimm den ICE, sieh zu, dass du hierher kommst. Ich halte es kaum noch aus ohne dir. Vers 9, befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Vers 21, befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Was haben diese zwei Männer für eine Partnerschaft gehabt? Was hat der Timotheus von dem Paulus profitiert? Und was war der Timotheus wichtig für den Paulus? Das war doch ein Geben und ein Nehmen. Das finde ich also schön. Wir sind doch als geistliche Väter nicht irgendwas Oberlehrerhaftes, ja, die hier auf der Kanzel stehen und tiefe Wahrheiten verkündigen, sondern wir leben zusammen. Wir erfahren Dinge zusammen und wir dürfen voneinander lernen. Und das wünsche ich mir. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo gesagt, dass wahrscheinlich jeder von uns heute Abend sich hinsetzen könnte und könnte mal einen Brief schreiben an eine Person, die ihm nahesteht. Und wo er immer schon im Hinterkopf hat, dem müsste ich mal schreiben. Ist das nicht so? Also ich habe bestimmt 5 Sachen, die ich vor mir herschiebe, wo ich sage, da müsste ich mal hinschreiben. Um den kümmert sich keiner. Der ist abgeschrieben. Dann hast du vielleicht jemanden, dem hast du schon 2-mal geschrieben und er antwortet nicht. Warum schreibst du nicht ein 3. Mal? Fällt dir absolut niemand ein, nachdem du fragen könntest? Eine SMS wenigstens schicken? Aber das ist zu billig. An sich ist es besser, wir schreiben einen Brief. Ein richtiger, handgemachter Brief mit Briefmarke. Abschicken. Was wäre das schön? Also ich glaube nicht, dass ein 25-jähriger junger Bruder warten muss, bis er 68 ist oder 84, bis er geistlicher Vater ist. Ihr Jungen könnt euch untereinander viel besser helfen. Macht doch einfach voran. Nutzen wir doch unsere Zeit für Beziehungen, die helfen, die tragfähig sind. Wir brauchen es so dringend. Ich habe vor einem halben Jahr eine Taufe erlebt von einem jungen Mann, der durch eine ganze Gruppe von Jungs zur Bekehrung gekommen ist. Und die haben sich abgemacht, wir treffen uns einen Abend die Woche und wir beten für den so lange, bis der sich bekehrt hat. Der arme Kerl konnte gar nicht mehr anders, der musste sich bekehren. Und dann kam die Taufe und dann waren sie alle zusammen und die haben da gesessen und die haben gestrahlt. Und es hat sich nicht als Luftblase erwiesen, der war wirklich bekehrt. Der lebt ganz entschieden mit dem Herrn. Und es ist eine große Freude, dass diese Jungs das auch erlebt haben, dass er sich bekehrt hat. Sie waren in echter Hinsicht geistliche Väter, denn sie haben diesen jungen Mann wiedergezeugt. Natürlich hat Gott das gemacht, ja. Also wir brauchen Väter in den Familien, die ihre Familien ernst nehmen und die vor allem ihre Kinder ernst nehmen und die bereit sind, Zeit und gar nicht mal Geld, aber Energie und Liebe zu investieren. Wir brauchen geistliche Väter, dringend. Wir haben heute dafür gebetet, dass wir Seelsorger brauchen, geistliche Väter. Und da darf uns keine Zeit zu schade sein. Ja. 3. Punkt, Gott als Vater. Ich möchte jetzt einige Stellen vorlesen aus dem Alten Testament, wo irgendwie deutlich wird, dass Gott immer den Gedanken hatte, dass er Vater sein möchte. Was mich so fasziniert an der Bibel ist, dass wir in der Bibel ein Gottesbild finden, was total durchgängig ist. Also wir haben ja auch die Lehre von den Dispensationen, dass es unterschiedliche Zeitabschnitte gibt, in denen Gott nach unterschiedlichen Vorgaben mit den Menschen gehandelt hat. Das ist kein Geheimnis. Es gab die Zeit des Gesetzes, da steht, du musst diese Dinge tun und dann wirst du leben. Die Zeit der Gnade ist, ich gebe dir Leben, damit du etwas tun kannst. Das ist ein gravierender Unterschied. Aber Gott lässt sich ja von uns nicht irgendwo einschachteln, sondern er sagt, in gewisser Hinsicht bin ich immer derselbe. Ich bin beständig. Und ein Beispiel dafür möchte ich euch mal vorlesen aus 2. Mose 22. Ist das, glaube ich? Wo Gott einen Wesenszug von sich mitteilt, den ich genial finde. Also ich hoffe, dass ihr manchmal auch so eine richtig dolle Freude über Verse habt, die ihr so findet. Da steht in 2. Mose 22, Vers 27, ich lese mal die ganze Anordnung vor, das sind so ein paar Sondergesetze. Und eins davon war im Vers 26, wenn du irgendeines nächsten Mantel zum Pfand nimmst, so sollst du ihm denselben zurückgeben, ehe die Sonne untergeht. Denn es ist seine einzige Decke, sein Kleid für seine Haut. Worin soll er liegen? Und es wird geschehen, wenn er zu mir schreit, so werde ich ihn erhören. Komma, denn ich bin gnädig. Och, wo ich das gelesen habe, dachte ich, das ist doch schön. Mitten im Gesetz, du sollst, zack, sagt Gott. Übrigens wollte ich euch mal mitteilen, ich bin gnädig. Das ist eine Wesensart von mir, die habe ich immer schon gehabt, die werde ich immer behalten. Später in 2. Mose 34 sagt Gott, jetzt werde ich euch mal sagen, wer ich bin. Ich bin, was steht da, 2. Mose 34, eine der wenigen Stellen, wo Gott auch mal sagt, wer er selbst und wie er ist. Er ruft den Namen des Herrn aus und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jehova, Jehova, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Also es ist nicht so, dass wir im Alten Testament den zornigen Gott finden und im Neuen Testament den gnädigen Gott, sondern Gott ist beständig. Und immer mal gibt es so ein paar kleine Dinger, die wir dann mal suchen müssen. Und eins davon ist 2. Mose 22, sagt er hier, ich habe eine Anordnung. Aber eins musst du einfach wissen, ich bin gnädig. Und genauso ist es mit Vater sein. Und da möchte ich mal stellvertretend 4 Stellen lesen aus dem Alten Testament. Die erste aus Psalm 89. Vers 26. Er wird mir zurufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meiner Rettung. Jesaja 22, Vers 21. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden, werde deine Herrschaft in seine Hand legen. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Jesaja 63, Vers 16. Denn du bist unser Vater. Denn Abraham weiß nicht von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Von alters her ist dein Name. Und vielleicht noch eine Stelle aus Jeremia 3. Also wir könnten jetzt Dutzende von Stellen vorlesen. Jeremia 3, Vers 19. Und ich sprach, wie will ich dich stellen unter den Söhnen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich sprach, ihr werdet mir zurufen, mein Vater, und werdet euch nicht von mir abwenden. Diese ganzen Stellen aus dem Alten Testament beschreiben natürlich das Verhältnis von Israel zu Gott. Und selbst in diesem Verhältnis sagt Gott, ich bin euer Vater. Also ich habe einen Vater, je länger der nicht mehr lebt, desto lieber wird er mir. Also nicht, dass ich ihn vorher nicht geliebt habe, aber ich scheine auch manches zu vergessen, was ich mich früher vielleicht an ihm geärgert hat. Ich habe ihn wirklich gerne gehabt und er ist sehr plötzlich gestorben, unplanmäßig. Da war ich sehr ärgerlich. Ich war nicht zu Hause, hatte einen Herzinfarkt gehabt und war sofort beim Herrn. Und dann war die Beerdigung. Bin heute noch dankbar, dass der Joachim die gemacht hat. Und dann ging ich vom Friedhof zurück. Nur ich war der Jüngste. Wahrscheinlich am meisten traurig, am meisten betröppelt. Und war wirklich traurig. Und auf dem Weg vom Friedhof herunter habe ich so gedacht zu Gott, das ist schade, dass ich jetzt keinen Vater mehr habe, der wirklich ein guter Vater war. Und in dem Moment kommt mir ein Gedanke, wo ich heute denke, dass mir den wirklich Gott gegeben hat, dass er gesagt hat, Klaus, da liegt jetzt dein Vater im Grab, aber ich bin doch dein Vater. Und da habe ich zu Gott gesagt, so habe ich dich noch nie gesehen. Wie du willst so Vater zu mir sein, wie der Vater, der da am Grab liegt. Und Gott sagt eigentlich, ja, ich möchte dein Vater sein. Da habe ich mich riesig gefreut. Dachte ich, das ist ja schön. ich trage meinen irdischen Vater zu Grabe und ich habe einen im Himmel, der auch mein Vater ist, der gar nicht so weit weg ist. Und jetzt ein paar Verse aus dem Neuen Testament, die uns sehr dankbar machen sollen und die uns zuversichtlich machen sollen und wo unser Gottesbild hoffentlich etwas korrigiert wird. Johannes 20, eine grandiose Offenbarung, Vers 17. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Und vielleicht noch einen Vers aus Johannes 14. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Wir als Christen sind in so eine enge Beziehung zu Gott gebracht, wie es das Volk Israel sie nie erlebt hat. Und Gott offenbart sich als Vater. Wenn man das Johannesevangelium liest, die Johannesbriefe liest, die strotzen von dem Begriff Vater. Immer wieder geht es um den Vater. Der Jesus sagt in Johannes, wer mich gesehen hat, den Vater gesehen. Johannes 14, was wir gelesen haben, der Vater selbst hat euch lieb. 15, schon 16, Entschuldigung. Ich meine, das ist doch grandios. Er sagt, ihr müsst nicht mehr zu mir kommen und ich gehe da zu dem Vater, sondern ihr dürft den Vater bitten und dann steht da nicht und der Vater wird eure Bitten erhören, sondern was viel Besseres, Alexander, oder? Er sagt, der Vater selbst hat euch lieb. Also macht ihr keine Sorgen mehr. Du hast einen Vater im Himmel und der hat dich lieb. Wir sind ja, wie wir heute gehört haben, als Männer sachorientiert. Boah, stimmt vielleicht nicht immer, aber ich natürlich. Wir denken immer, wie wird das Problem gelöst? Wie komme ich daran? Wie kann ich das machen? Aber Gott sagt, wenn du mich jetzt bittest um irgendeine Sache, da gebe ich dir nicht eine Antwort und sage dir, dann gebe ich dir das und dann gebe ich dir das, sondern ich sage dir mal was, ich habe dich lieb. Boah, da sind ja meine ganzen Wünsche irgendwie global in Erfüllung gegangen. Nicht mehr die einzelnen Sachen werden alle erhört, sondern der Vater selbst hat euch lieb. Also wir müssen das einfach nochmal lesen. Johannes 16. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, Vers 24, bittet und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Naja, wie gehen jetzt meine Bitten aus? Das sagt Jesus. Darum geht es überhaupt nicht mehr. Das ist so, wie wenn Moses sagt, ich möchte gerne wissen, wo es lang geht in der Wüste. Ich habe mein Navi vergessen. Da sagt Gott, das werde ich dir sagen. Nach dem dritten Busch links und nach dem vierten Busch geht's rechts. Und dann kommt ein Teich und dann kannst du mich nochmal fragen. Sondern er sagt, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Also wir bitten Gott um einen Fisch und er gibt uns einen ganzen Container voll Schweinslenden. Das ist doch die Antwort. Er antwortet in einer ganz anderen Dimension. Und das macht uns doch den Vater lieb. Und ich möchte gern, dass die jungen Leute da oben verstehen, euer Gott ist ein Vater, der euch erzieht, ohne Frage, aber der es gut meint. 1. Mose 50, Vers 20 sagt Josef, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hatte im Sinn, es gut zu machen. Und das ist eine Überschrift, die über einem jeden Leben von uns steht. Gott hat im Sinn, es gut zu machen. Und das ist eigentlich das, was für mich so viel Freude bereitet, dass wir Gott als Vater kennen. Er hat sich als Vater offenbart. Er möchte gerne, dass wir verstehen, dass er unser Vater ist. Und in Jesaja 9, da sagt er, ich bin der Vater der Ewigkeit. Also dieses Wort Vater ist ein Meer von Glückseligkeit. Und deswegen wollen wir uns eigentlich zu diesen drei Punkten nochmal motivieren. Und ich muss mich natürlich auch motivieren, weil ich nicht der vollkommene Vater bin. Dass wir unsere Verantwortung und Pflicht in unseren Familien wahrnehmen. Dafür möchte ich sehr plädieren. Und alle die, die sich demnächst in das Abenteuer Ehe stürzen, die möchte ich auch sehr irgendwie von dieser Arbeit sie vorher schon begeistern. Stellt euch darauf ein, betrachtet es nicht als Last, sondern als Freude. Es ist es. Und dann würde ich mir sehr wünschen, wenn diese Konferenz dazu beiträgt, dass wir wieder geistliche Väter bekommen. Und dass wir unseren jungen Leuten das bieten, worauf sie ein Recht haben, nämlich gute Freunde zu haben, die mit ihnen beten und die auch mal die Hand auf ihren Pfeil legen und sagen, du schieß lieber mal dahin. Und dann wünsche ich mir, dass wir heute Abend so ins Bett gehen und wenn das Licht aus ist, gehen wir vielleicht nochmal auf die Knie und danken Gott, dass er unser Vater ist.